So, auf geht's. Eine neue letzte Folge Tischlein deck dich hier. Es ist der 14. August und dein Tisch wird gedeckt. In 3 Tagen ist es Zeit, alles wird abgedeckt. Das Haus wird vom Sturm zusammengekehrt und geleckt und versteckt. Schutt und Asche gelegt. Die Trümmer im Boden versenkt, meine ich, so wie in Gaza und überall, wo Krieg herrscht. Ja. Also, dann aber auf, lasst uns blasen, ja. Ich will nicht über Politik reden, also nein, Leute, es geht mit mir. Die Pferde gehen mit mir durch und komm. Ich bin handlungsfähig. Ich schrieb gerade einen gepfefferten Text dahin. Ich habe ihn gehext. Und für mich hat es auch immer so was, eine Schmiererei. Deshalb nenne ich dieses Blatt da Schmierblatt. Da ejakuliere ich rein, weil für mich gibt es da schon einen Zusammenhang zwischen diesen Sachen. Aber wie dem auch sei, ich wünsche es ja, ich sage es natürlich, können Frauen auch gut schreiben, nur sie sollten es halt auch zeigen und ja, auch daran glauben, dass sie das machen können. Aber gut, das ist heute leider noch nicht ganz so, ne? Und deshalb fühle ich eine Wut und fühle, kann es so gehen? Nee, ich als Mann, das darf eigentlich nicht sein, dass ich schreibe. Aber gut, dann klotze ich ran. Was anderes bleibt mir da nicht übrig. Also, der gepfefferte Text, ich wettete nur gegen meine Ex-Chefs und auch gegen meine Eltern. Die sind alle im Scheiß Vertreter dieser bourgeoisen BRD-Welt. Aber nicht meine neuen Chefs, die möchte ich da ganz klar rausnehmen aus dem Kreuzfeuer und überhaupt. Irgendwann kann ich euch das mit dem Kommunismus auch dann mal erklären und so. Aber nicht jetzt und so. Ich muss jetzt präzise sein für die letzten Tage hier auf der Wiese Tischlein deck dich. Und wow, ich habe ein Bild auf meinem Bildschirm Hintergrund. Von meiner Abschlussfeier damals in Argentinien im Colegio, in der Schule. Oder Abschlussfeier, na, so eine Art Party halt. Und wow, sag ich da, das ist ein Smarty. Aber nein. Ich war gerade im Supermarkt, ja. Bleiben wir dabei. Ich will es nur. Ich kann nicht. Nee, aber genau, Supermarkt, ne, da gehe ich ja immer hin und ihr seht alles, was ich bin. Ich erzähle hier aus meinem Leben, aber das ergibt alles keinen Sinn. Das sind alles Lügen. Soweit will ich mich schon absichern und ja, das muss euch genügen. Dass ich da sage, ich gehe da hin und da war diese Frau und so, die habe ich gesehen. Oder was war genau? Ne? Ich habe mich verliebt, dachte ich. Aber hä, was ist das genau, verlieben? Ich weiß es nicht. Ich schreibe so viel darüber, deshalb habe ich keine Erfahrung und genau das schließt sich eben aus. Aber wie rum und so rum und ich muss auch nicht mehr klar reden, ne? Es ist sowieso bald aus. Also ja, das ist geil, das ist ein gutes Gefühl eigentlich. Und ich frage mich aber genau, dann stand da in der Bildzeitung was über Stalking. Irgendeine Moderatorin hat einen Stalker und ja, was ist denn Stalking? Also erstmal, ich frage mich einfach ganz klar, ob das an Stalking grenzen könnte oder so wahrgenommen werden könnte. Dass ich da einfach in den Supermarkt einkaufen gehe, manchmal und sie anblicke. Und sie blickt auch zu mir hin. Aber ich will halt, hey, ich will doch nichts Schlimmes. Also, wenn ich an ihr wahrnehmen würde, ihr ist es unangenehm, dann würde ich doch einfach nicht mehr hingehen und sagen, okay, so war's. Aber solange ich halt wahrnehme, da ist irgendwie auch so ein Funke Neugier auf ihrer Seite, dann sage ich, hey, dann spiele ich dieses Spiel weiter. Und vor allem dieses Feuer, das ist auch so heiß, das ist auch einfach, ja, so erotisch, so was einen verleitet, was einem was verheißt, einfach diese Sache, dass man immer weiter spielt und genau, man will sich nie festlegen, aber ja, irgendwann könnte es mal dazu kommen, zum Gespräch hier. Und genau, das ist einfach meine Hoffnung. Und ich finde, das ist gar nicht so irrational, wenn man bedenkt, wie wenig die Leute heute ins Gespräch kommen und so auf der Straße, im Supermarkt, in Dating-Apps, da habe ich mich auch auf vielen angemeldet, einfach weil ich diese Feldstudie irgendwie machen wollte, in dieser Gesellschaft, wie ist das mit der Liebe? Und diese Dating-Apps, da habe ich einfach sehr schlechte Erfahrungen, also bis auf Manita, ist da nichts rausgekommen und schlecht im Sinne von, naja, es passiert ja nichts, aber dass einfach dieses Gefühl, nach einem Partner zu suchen und die ganze Zeit so enttäuscht zu werden und frustriert, das ist einfach, ja, was ganz Schlimmes, habe ich das Gefühl. Und die Leute kriegen es aber nicht hin, auf der Straße oder im Supermarkt einen Partner zu finden. Und auf der Dating-App aber dann auch nicht. Oder wenn, dann nur eine Ausnahme. Ja, okay, Manita, das ist ja nicht nichts, ne? Da bin ich ja sehr dankbar. Aber das ist 3 Jahre her und seitdem nichts. Ich fühle so, oh. Ja. Also gut, aber ich wollte nur diese Frage stellen. Ist es Stalking? Könnte es das sein? Ich weiß es nicht. Also juristisch und so, aber wir leben in einer toxischen Gesellschaft und dieser bürgerliche Feminismus, der tut auch seinen Rest da, wie Slavoj Žižek schreibt, der dominanzgetriebene bürgerliche Feminismus. Und ich wünsche es mir so sehr, dass Frauen ihre Wut auf Männer rauslassen, aber es kommt nicht so raus, halt. Es ist immer so ein unterschwelliger Vorwurf, nur so ein Gemunkel und Anspielung, ach ja, die Männer. Ja, wir wissen es ja, die sind eigentlich schuld, aber an was oder wie oder was passt euch Frauen nicht oder was sollen wir Männer machen, dass es euch besser geht? Das ist ja die Frage, aber dazu kommt es nicht zu so einer Diskussion, das meine ich, und es wird ein ganz toxisches Klima generiert, auch von Seiten dieses bürgerlichen Feminismus. Aber natürlich hat er auch eine progressive Seite und muss auch sagen, er reagiert ja richtig auf die reaktionären Tendenzen in der Gesellschaft und versucht die zumindest zu benennen und zu adressieren, wenn auch nicht zu bekämpfen. Aber ja, es ist trotzdem was ganz Schlimmes eigentlich, worin wir da stecken. Und genau mit diesen Geschlechterbeziehungen. Aber umso besser. Für mich ist es einfach ja ein Punkt, als Kommunist auf die Verfaultheit des Kapitalismus auch aufmerksam zu machen, dass man es da nicht aushält. Und es ja einfach ein Graus ist, den man überwinden muss. Genau, und da ist ja auch dieser Lara-Text, der schließt an. Aber nur mal kurz, diese Lara, die ist ja inspiriert, so bin ich liiert oder wie auch immer in meinem realen, privaten, fantasievollen Leben, in meinem erfundenen Leben und meinem literarischen, da bin ich am Schweben, das fließt alles zusammen. Und irgendwo gibt es da eine Lara, wo genau weiß ich gerade gar nicht. Im realen oder im privaten oder im öffentlichen. Oder im imaginären Raum. Und ich sage nur genau, ich habe mir diese Frage gestellt, aber mit Lila, ich hätte es mir einfach gewünscht, diese Frage hätte geklärt werden können, weil ihr Vorwurf war ja, dass es Stalking war von meiner Seite wegen dem Podcast. Und ich verstehe total, dass sie diesen Vorwurf macht. Also ich finde es ja auch gut, dass jemand, nicht speziell eine Frau, sondern überhaupt jemand sich überhaupt traut zu äußern, wenn er irgendwas als falsch empfindet, als Belästigung oder irgendwas. Weil ich selber ja so schüchtern bin, dass ich sage, in den meisten Fällen würde ich mich nicht mal dahin trauen, sowas zu äußern. Aber genau, es war in ihrem Fall eben aus meiner Vermutung heraus nicht eine authentische Äußerung, dass sie sich wirklich so gefühlt hätte, sondern es hatte alles mit der Liebe zu tun oder komplizierten Gefühlen, mit der Freundschaft und so. Und man findet keinen Ausweg, eine Sackgasse. Und so ist es. Und hey, aber dafür hasse ich sie doch nicht oder ich verstehe sie ja total. Aber was ich einfach hasse, ja, die Firma und so, wie sie damit umgeht. Sie wollte, was auch immer, mich schaffen. Aber der Punkt eben mit meinen Eltern, dass für sie das so ganz klar ist, ja, was die Firma sagt, das ist halt Gesetz. Und da wird halt nicht lang geschwätzt, nachgeforscht oder so, was ist da drin in den Vorwürfen, sondern das wäre zu teuer, dem nachzuforschen und ohnehin wollte man ein bisschen die Stellen abbauen, ne, weil dann wird man leichter gekauft von einem Investor. Ich fühle einfach so einen Hass gegen diesen einen Mitarbeiter, nicht gegen meinen direkten Chef von damals. Der ist einfach ein cooler Typ und da sage ich, hey, von dem habe ich viel gelernt, vor allem übers Arbeiten, seine Arbeitsmoral, dass er nie nachlässt und so. So würde ich mir wünschen zu sein in meinem eigenen Schreiben. Ich weiß, ich könnte so sein, ich könnte dahin kommen, aber es ist auch ein Widerwille. Und vor allem, weil ich diese deutsche Gesellschaft hasse und meine Eltern und die Chefs, die sie vertreten. Aber er zum Beispiel war eben kein Deutscher oder ja, wahrscheinlich schon Deutscher, aber eben mit andersstämmigen Vorfahren und so. Also schon Deutscher und so, was man, ja, war sehr sprachgewandt, sprachbegabt im Deutschen jedenfalls. Und ja, aber nicht nur, auch das hat mich beeindruckt an ihm, aber vor allem eben seine Arbeitsmoral. Und ja. Aber da hat er es auch übertrieben natürlich und er war auch ein Arschloch, als Chef hat er einen getrieben. Aber gut, all das ist mir eigentlich nicht hängen geblieben, ist mir egal. Und ich sage, das ist eigentlich schlimm, das auszudrücken, aber es ist so. Ich würde ihn immer noch lieben als Chef und sagen, hey, wow, für dich würde ich alles tun. Aber genau dieser andere, Typ da, der ist nicht mal, was ist das für ein. Aber komm, einfach ein dummer Schwanz, ein. Aber belassen wir es dabei. Und gegen ihn fühle ich einfach einen unendlichen Hass und das tut so unendlich gut, zu sich zu sagen, ja. Aber belassen wir es, ne? Nichts weiter darüber sagen. Das tut gut. Und dann, das ist, ja, damit bin ich abgegangen von der Firma und immerhin das habe ich in der Tasche. So eine riesige Wut und ich habe es gefühlt, diese Glut schon ganz am Anfang beim Vorstellungsgespräch mit diesem Mann. Da komme ich einfach nicht ran. Nee, das ist einfach. Aber weiter im Text, ich will nicht darüber reden. Ich wollte mir das nur kurz von der Seele reden, weil ich schrieb gerade diesen Text auf und dann dachte ich, oh, das ist aber zu scharf, das kann ich nicht publizieren. Nee. Nee, ich will nicht, dass das jemand liest. Halt, ja, meine alten Chefs, nicht, dass die noch mitlesen. Ne? Gut, aber lass mich hier einfach nur sagen, dass. Das, oh, ich bin schon wieder auf Sendung, ja. Ja, ich will was vorlesen hier, aber über die Arbeiterin Lara und so. Also, ich hätte mir einfach gewünscht, genau dieser Vorwurf hätte geklärt werden können und da jetzt Wege gegeben, damit umzugehen. Aber nein, so ist es nicht. Im Kapitalismus, da geht es nicht darum, irgendwie um das Arbeitsklima oder was zu klären, um Frust unter Kollegen oder ja, Vorwürfe von Arbeitsbedingungen, was auch immer. Und so ist es, das ist dann dahin und einfach nur eine große Bitterkeit, vor allem gegen meine Eltern, blieb dann zurück. Weil, ja, aber weil sie das so für bare Münze nehmen, ja, was die Firma sagt, das ist Gesetz. Und überhaupt, das ist ja auch alles Geschwätz, es ist alles egal, die Liebe oder irgendwas, nee, alle. Es zählt alles nicht, sondern nur das, dass du einen Job hast und wenn du keinen hast, dann bist du geschasst, dann bist du nichts, dann. Bist du ganz unten. Und genau das ist es, was in dem Lara-Text drin. Du bist ja nur eine Arbeiterin, so heißt der Text und so. Das ist es, was da drin steckt. Und das will ich einfach ausdrücken. Und das ist es, die Rache gegen meine Eltern. Ich will nicht mit ihnen diskutieren. Ich kann das auch nicht. Ich bin einfach am Boden zerstört wegen allem, was da passiert ist. Und es ist ja auch meine eigene Schuld, meine ich, dass ich nicht selber für mich einstehen kann und meine Eltern, warum knicke ich ein? Aber so ist es halt, so bin ich halt und so muss ich auch sein als Poet. Walt Whitman sagt es so stets bei ihm, dass der Poet irgendwie siegt, ohne zu kämpfen. Also irgendwie, ja, ich muss das nochmal nachschlagen in der Einleitung von seinem Buch, aber das ist so schön poetisch, dass man die ganze Zeit kämpft oder denkt man, müsste kämpfen und fühlt sich eigentlich zu feige, aber man kann ja doch triumphieren und gewinnen und alles überwinden, eben im Schreiben, im Poetisieren. Und man wird so damit fertig. Das möchte ich nur reiterieren. Und so ist man der Größte einfach. Das ist einfach der Poet, der alles schöpft, der mit seinen Worten die Welt neu setzt. Und gut, aber das dazu, dann, und deshalb in diesen Lara-Text habe ich genau das eingesetzt, dieses Unglaubliche, dass ich einfach baffled bin über so viel, ja, dieses Bauernartige, diese Derbheit des Geistes und diese Plumpheit und Roheit und einfach dieses Unmenschliche, möchte ich schon fast sagen, das meine Eltern da vertreten, aber generell die BRD, dieses Kapitalgesetz. Dieses barbarische, unmenschliche, entmenschlichende, dieses, wo man sagen muss, dann ist der Tod besser, wenn das das Leben sein soll, wenn es nur ums nackte Überleben geht und du hast Angst, irgendwie kein Geld mehr, arbeitslos und so und immer davor zittern und so. Nee, dann ist es besser, wir sterben hier und heute, komm, machen wir Schluss, Leute. Nee, das ist nichts, dieses Leben, das ist nichts wert, das müssen wir wirklich ganz krass klären und in Frage stellen. Aber gut, wären wir damit so weit, ja, ich will nur so weit kommen, diesen Arbeiterinnen-Text, nämlich ich will. Die Motivation erklären und sagen, ja, das ist nämlich die Liebe, die Scheiß-Bourgeois-Liebe, die laut diesem Arschloch Nabokov für alle die gleiche ist. Ja, für Arbeiter und Ausbeuter ist die Liebe doch die gleiche. Nee, ist eben nicht, aber das ist auch zu hoch für dich, Nabokov, das wirst du nie begreifen. So. Aber gut, das ist eben die bourgeoise Liebe, die ich da beschreibe. Das ist halt ein Ressentiment, aber auf eine Art und Weise, ein ehrliches, dieser Ausdruck. Ich glaube, da steckt viel Zärtlichkeit drin. Und ich glaube auch, das könnte Lara verstehen oder irgendeine Frau, die Frauen generell. Und auch diesen anderen Frauentext aus der Nabokov-Folge von vor 2 Folgen. Ich glaube auch den, dass den die Frauen verstehen könnten. Aber ist natürlich schon schwierig. Und er ist auch humoristisch, er ist auch lustig. Finde ich nicht so lustig wie der Lara-Text, aber schon lustig. Aber trotzdem, es ist schwierig. Und dachte ich dann, oh je, wie wäre das, wenn ich jetzt eine Frau als Chefin hätte und hätte ihr von meinem Podcast erzählt? Das wäre schon ein bisschen anders. Das wäre schon irgendwie, aber andererseits sage ich, nee, so viel anders wäre es auch nicht, weil ich will ja, dass das ist ja meine Kunst, für die ich stehe oder die für mich stehen soll. Und ja, das sollen die Leute hören. Und hey, gut, wenn eine Chefin das nicht verträgt und nicht versteht, dass das durchaus mit einer feministischen Speerspitze gemeint ist und genau so die Frauen zu stärken und vielleicht anzustupsen, ja, auch zu provozieren und so. Aber ja, wer das nicht versteht, oder dann soll mich die Chefin doch schassen und so, das ist dann okay. Aber ich lasse das eben nicht so einfach mit mir machen wie letztes Mal. Ne? Aber ja, wenn es soweit kommt, dann soll es so sein. Und ja, dann habe ich ein bisschen freie Zeit für mich. Aber genau. Und ja. Ich glaube einfach in dieser Dialektik aus Frust und Lust, Hass und Liebe, Aggression und Zärtlichkeit. Ja, da liegt eine große Weisheit, aber das ist es einfach. Mehr kann ich nicht sagen, will ich auch nicht und will mich einfach selber loben dafür, dass ich mich das traue. In der heutigen Zeit, wo jeder scheinbar so nett zu sein hat. Und Marlon Krohn schreibt ja auch darüber in seinem Hassbuch, hat auch diesen schönen angry, diesen wütenden, ärgerlichen Smiley da oben drauf gedruckt, wie ich auch auf meine Nabokov-Folge, ne? Vier dieser Ärger-Emojis dahin postete. Aber okay, man muss so freundlich und höflich sein und so, und das ist, dahinter verbirgt sich aber eine große Verachtung der Mitmenschen. Und ich achte euch, indem ich euch jemanden Hass zuteil lassen werde oder eben vermittelt durch den Arbeiterin-Text. Ja, also sowas Vulgäres, wäre, das ist ja wirklich. Für wen mache ich eigentlich meinen Podcast? Fragte meine Mutter dann mal. Und ich kann dir sagen, jedenfalls nicht für dich, liebe Mama, ja, so und so, ich habe dich auch lieb und alles. Und auf eine gewisse Weise, ja, da ist schon ein Bruch in mir. Und ich sage, ich im Moment jedenfalls, ich werde nie darüber hinwegkommen. Nicht über das letzten Herbst. Das ist nur so die letzte Spitze, was sich über Jahre angesammelt hat, aber das ist einfach, was mir klar macht, wo meine Eltern stehen und wo ich stehe und dass da ein Graben ist und dass das unüberwindbar ist, einfach für die, für jetzt, vielleicht für immer, und dann soll es so sein. Ich will auch einfach nur weg von ihnen und einfach viel Abstand zwischen uns. Aber vielleicht oder was auch immer, aber ja, trotzdem fühle ich ja da trotzdem so eine Verbundenheit zu meinen Eltern, aber trotzdem, nee, für euch mache ich das nicht. Ich mache es einfach für mich und ja, ich weiß noch, wie ich es ihm damals erzählte, so vor 3 Jahren, dass ich jetzt einen Podcast angefangen habe. Es war so nach Folge 14, weil da fühlte ich wohl das ernst. Diese Folge war irgendwie, die hatte eine eigene Qualität. Da war ich schon gut am Reden und dachte, ja, klar, dann muss ich das auch irgendwie rausgeben, zumindest im Familienkreis. Und so. Aber nein, ich fühlte schon damals, ich weiß, irgendwann wird mir das auf die Füße fallen. Irgendwie, nee, das ist nicht das Richtige, das den Eltern zu gestehen. Aber gut. Hey. Ja, irgendwann. Mir ist das nur wichtig zu sagen, dieses Lebenskonzept, das meine Eltern vertreten. Also, also mir ist lieber, ich wäre tot, als dass ich sowas leben müsste. Oder es ist besser. Ja, also unter gewissen Umständen ist einfach der Tod vorzuziehen. Aber das ist ja das Thema von Pfaller. Das hatte ich damals auch genau in diesen ersten Folgen von vor 3 Jahren behandelt. Dieses Kämpfen für das gute Leben und ob man das schlechte Leben hier und heute im Imperialismus wirklich so akzeptieren oder bagatellisieren sollte und sagen, ach ja, komm, ja, ertragen wir es halt, komm, was kann ich schon anderes machen, anderes denken. Aber gut, ich will jetzt einfach nur diesen Text vorlesen, weil ich schrieb heute weiter daran, aber nicht so gut wie gestern, so schien es zumindest dann. Aber hey, lass uns doch da rein. Blättern. Hier habe ich es doch heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit aufgeschrieben. Ja, liebe Lara, ich habe an dir gesehen, dass du ein bisschen hochnäsig bist. Trägst die Nase weit oben und schaust von deinem Gipfelausguck herab auf mich. Du glaubst, ich müsse mir dich erst verdienen. Aber nein, es ist andersrum. Hier beweise ich dir's, weil ich einfach mehr verdiene, also mehr wert bin in dieser Welt, in der wir nach der Lohnleistung bemessen werden, nach der Arbeitsmenge, die wir in zahlbare Quantitäten Geld umzuwandeln imstande sind. Und da schneide ich besser ab als du, stehe definitiv über dir. Wenn auch nur um ein paar hundert Euro, was mich schon wurmt. Du mit deinen stupiden, ewig gleichen Handgriffen an der Kasse. Und ist am Selbstscanner mal was falsch verbucht, musst du halt kurz was eintippen und alles auf Anfang zurücksetzen. Das ist ja auch keine Raketenwissenschaft. Und doch zahlt man dir deine 2000 Euro. Dabei wünschte ich doch, es wäre anders, damit ihr Frauen endlich wieder mehr abhängig von uns Männern seid und sich wieder eine knisternde Differenz der Geschlechter ergibt, so wie in früheren seligen Zeiten. Ja, und das alles hat auch sehr viel mit meinem Vater und Mutter zu tun, das ja, diese Differenz. Ach ja, der Mann verdient halt mehr. Und ja. Und der ist der Frau dann so erklärt, ja, das sind die harten Realitäten des Lebens, weißt du, so ist es halt, ne? Ich kann mir das nehmen, ich bin halt der Verdiener und das ist halt irgendwie ein Machtungleichgewicht in der Beziehung, und das Wort des Mannes zählt mehr. Aber gerade deshalb muss man dann so tun, ja, so höflich gegenüber den Frauen und sagen, ach, liebe Frau, ja, ihr seid eigentlich, ne, die ersten Schritte macht, mit all euren schönen Zeichen und so, ja, an, das ist dann diese Lüge, mit der diese materielle Übermacht der Männer hintenrum gefestigt wird und dadurch, dass ja der Blick auf sie versperrt wird, dass gesagt wird, ja, die Frauen, die sind's, die wählen aus, ne, die sagen ja, aber nein, liebe Frauen, das ist kein Auswählen, wenn ihr nur die Augenbrauen hebt und sagt, ach ja, der Mann, der käme doch heran. Aber gut, ja, weiter im Text mal, weiter. Ich hatte auch noch eine Folge von Sonntag über Illus, vielleicht soll ich die noch rauspublizieren, ich bin mir nicht sicher, aber ja, weil da ging es ja genau darum, aber Eva Illus, dachte ich nur, die erwähnte ich da, das war wichtig. Aber weiter jetzt. Gegenrede. Ja, Simon, das hast du nicht gedacht, dass ich auch antworten kann. Ich bin nur eine dumme Arbeiterin, nicht wahr? So denkst du über mich, so siehst du mich. Und jetzt lass mich dir aufzeigen, wie ich dich sehe. Du ungehobeltes Stück Abfall, du Dreckschleuder, Schmutzfink, pflegelhafter Gossenjunge. Was fällt dir ein, so mit einer Arbeiterin zu sprechen? Ich wette, du weißt gar nicht, was richtige Arbeit ist, hast keinen blassen Schimmer. Wie es ist, Schichten zu arbeiten und einfach da bleiben zu müssen, die Zeit absitzen und füllen zu müssen. In deinem Job nimmst du dir ja ständig Pausen. Oh ja, der Herr Kreativer sitzt da und nippt an seiner Limonade. Und ab und zu kommt ihm ein Gedanke in die Birne geflogen, tippt er was Hochbedeutendes ein in seinen Computer. Ha, und ich arbeite aber wie im Akkord, muss die ganze Schlange an Kunden abarbeiten. Ich muss da sein, parat stehen, falls was ist, falls Kunden aufdringlich werden oder sich beim Bezahlvorgang vertun. Was glaubst du, wie unflätig manche dieser Kunden sind, schlimmer als du? Und dennoch lächle ich ihnen zu, weil es eben mein Job ist, der mir Spaß macht. Du beleidigst uns Arbeiterinnen, vermutlich weil du Angst hast, zu guter Letzt doch auch mal was arbeiten und selbst irgendwo Hand anlegen zu müssen, statt nur deine läppische, schlapprige Computerarbeit zu tun. Ja, das weiß man doch. Ihr Computerfreaks seid Nerds, seid ungewaschene, stinkende, sich nicht pflegende, sondern gehen lassende Junggesellen, die in ihrer dreckigen Bude sitzen und vorm PC ein paar Chips mampfen oder mit Hamburgersoßen noch die ganze Tastatur verschmieren, weil sie so geistesabwesend vor sich hin programmieren, dass ihnen jegliche körperliche Bedürfnisse sekundär werden. Sie achten nicht mehr auf sich und ihre Gesundheit. Wenn sie einmal im sogenannten Flow sind, in jenem dämmerigen Bewusstseinszustand, in dem sie als halbmenschliche, halbautomatische Arbeitsmaschinchen dem Computer Beistand leisten und ihn mit Befehlen auffüllen, bis er das gewünschte Ergebnis ausspuckt. Pfui, was für eine eklige Arbeit! Da ist mir meine doch lieber, wo ich die echten Kunden sehe, denen ich was Gutes tue durch meine Arbeit. Die können sich schließlich direkt an meinen Waren erfreuen, sich eine Cola-Dose aufreißen, nachdem sie sie bei mir gekauft haben und so ihren Durst stillen. Du siehst ja auch schon so aus, Simon. Also die Zähne ganz gelb, vermutlich vom vielen Kaffeekonsum und vom Rauchen in den endlosen Pausen, die ihr faulen Säcke dort in den Informatikbetrieben euch so oft nehmt. Da ist schon was dran, ja. Pausen. Du vergisst die Welt um dich herum, vergisst das Zähneputzen, selbst das Schlafen, wenn du wie ein Zombie vom PC da sitzt und nichts anderes mehr kennst. Oh weh, Simon, welche Frau sollte dich wohl haben wollen? Also da müsstest du dich schon sehr anstrengen, müsstest mich beharrlich galant umgarnen, bis ich auch nur in die Nähe der Idee käme, in Betracht zu ziehen, deine Freundin zu werden. Was für ein ekelhaftes Gesocks und Gesinde! Diese Informatikerbrut. Ich bleib da bei meinen Leisten. Mir ist die Berufsehre was wert und ich umgebe mich gern mit ehrlichen, anständigen Arbeitern, nicht mit so Luftikussen wie dir. Ja, das war schon okay, das war schon lustig und luftig, aber nicht ganz diese Kraft von gestern, aber doch, dass Lara was zurücksagt. Genau. Und ich hatte ja schon so viel geschrieben für Lara. Ich wollte das noch kurz sagen, hier einschieben, bevor es weitergeht im Text, dass ich mich dafür hasse und ich weiß ja, ich kann es, ich könnte, ich hätte auch schon letztes Jahr sagen können, ja komm, statt diesen Podcast mach doch lieber das mal, schreib mal diesen Text dazu Ende dieses Sommer. Ich könnte das, ich wüsste, dass das auch gut wird, dass ich das auch auf den Markt bringen könnte und was damit verdienen, ne? Aber gut. Was soll ich sagen? Ah, genau, das bringt dann aus den Fugen. Ja. Der Gedanke an den Markt ist finanziell. Ja, du könntest so hoch steigen, aber auch so tief fallen und bald. Dieser Gedanke ist einfach so wild und so sinnlos. Beides, also dieses Steigen oder dieses Fallen, arbeitslos werden und nein. Wisst ihr, wie Leute diese Gesellschaft und wie sie uns erzieht? Ja, ich weiß, man kommt da mit, man wird so geprägt, aber man kann sich doch dagegen wehren, vor allem wenn man feststellt und wissenschaftlich das unterfüttert, geistig vollzieht und einfach Marx liest. Also ich meine, Marx, das ist ja was, das sind ja 40 Bände oder mehr, der hat ja was geschrieben, das ist ja nicht nichts, das ist ja eine Wissenschaft und wisst ihr, darauf kann man doch bauen, da kann man doch sagen, ja, dann ist es so, das ist was und die BRD ist nichts, die BRD fliegt da um gegenüber den Gedanken von Marx und ja, der hat es halt richtig analysiert, der hat es raus, vielleicht nicht jede Einzelheit, jedes Detail, aber den Grundwiderspruch Kapital und Arbeit, die stehen sich so frontal gegenüber. Den hatte er halt richtig begriffen und in Worte gefasst. Und ich meine, das kann man doch mal durchdenken und sich sagen, ja, es gibt heute wenige Kommunisten und so, aber man kann sich organisieren, in die Partei eingliedern. Und ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Also ich meine, man kann doch dagegen ankommen, auch gegen Kapitalismus und genau, nicht mehr so nicht mehr so davon erschüttert sein, zu denken, ach, jetzt werde ich ganz arm oder so, jetzt bin ich arbeitslos. Nee, sondern sich einfach auf sich selbst konzentrieren. Was braucht man? Was für eine Arbeit will ich und wie will ich jetzt weiterarbeiten und sich nicht verunsichern lassen von den Eltern oder von der ja, blöden Situation, wie das geendet hat bei der letzten Arbeit. Da einfach, ja, für sich selber spüren, dass man das Selbstbewusstsein hat, ich kann es, ich kann doch was machen, ich kann es und ich will was machen, aber ich will nicht das, was meine Eltern mir vortragen oder so. Aber gut. Gut. Nee, ja, es ist ja auch meine eigene Schwäche, aber so will man sein als Kind, nämlich, ja, den Eltern nachgeben und fühlen, ach, ohne die könnte ich ja gar nicht. Aber doch, ich bin mittlerweile schon fast 30, doch, ich kann es jetzt, liebe Eltern, ja, einfach, ich sag euch, ich schick euch auf die Reise. Ihr könnt mir fernbleiben. Ich brauche euch. Ich will euch nicht mehr. Und das ist alles da. Aber ja, aber was sage ich hier? Glaube, ich habe einfach Gedanken verloren. Was für ein ekelhaftes Gesocks und Gesinde. Also ja, dass die Arbeiterin hier so mutig zurückgibt. Ja, wie meine Oma, möchte ich sagen, die war auch so einfach so drauf. Also meine Mutter meinte dann mal, ja, es ist ja irgendwie so dein Traum oder deine Hoffnung, dass du entdeckt wirst mit dem Podcast, ne? Dass du entdeckt wirst. Und ja, sie hatte das gut raus irgendwie, nur eben andersrum. Als sie mir das dann sagte, ja, da habe ich verstanden, doch, da ist was dran, Mama, aber es geht eher darum, dass ich nicht entdeckt werde. Das ist so meine Hoffnung, dass ich hier einen Kanal habe, auf dem kann ich was rauspublizieren und das zählt dann irgendwie, das ist draußen in der Welt und es zählt für mich, es ist gut, es fühlt sich auch an wie Mut, den ich dazu erstmal aufbringen muss. Und ich weiß, ich kenne ein, zwei Leute, die gewiss zuhören, vor allem Stefan, der Podcaster, von dem ich viel lernte. Und das reicht mir vor allem, dass er zuhört bei ihm, weil ich weiß, er hört zu viele Podcasts, da hört er sich auch all meine an. Das passt ja noch rein, er hört jeden Morgen und so erstmal 30 Podcasts durch. Und okay, das gibt mir ein gutes Gefühl zu wissen, hey, ja, der ist am Start, der will alles wissen, was ich ihm sage. Und das reicht mir, und dass ich dann nicht entdeckt werde, genau das ist meine Hoffnung, dass mich diese Gesellschaft in Ruhe lässt und ich mich nicht damit beschäftigen muss, ja, dann aufzusteigen und berühmt zu werden. Und natürlich kann man es nicht, kann man nicht ablassen, auch daran zu denken und sich vorstellen, ach, wäre das nice, ne, finanziell allein schon unabhängiger zu sein. Aber nein, genau. Und für mich war es sehr wichtig, ein großer Schritt, ja, so mich selbst zu entdecken und das zu merken, ja, ich kann's und das ist gut genug für mich. Ich brauche es keinem anderen Menschen geben, aber für mich ist es eine gute Kunst. Und genau, falls dann noch diese Kuba-Folge rauskommt, aber die Zeit wird jetzt schon knapp, dann wird man das auch besser verstehen, diese Angst vor dem Berühmtwerden und genau, Absturz, dann Drogenkonsum und so, wie diese ganzen Rapper in den USA. Das ist schon eine reale Angst in mir, wo ich auch sage, ja, ich will eigentlich lieber hier so mein normales Arbeiterleben leben und nicht da in den Wolken schweben. Oder vielleicht einfach jetzt noch nicht. Vielleicht fühlen, ja, ich muss mich als Arbeiter erst noch weiterbilden und dann kann man weitersehen. Aber diese Rapper wie G-Eazy zum Beispiel, über ihn sagt man, er ist jetzt in der kreativen, ja, Sackgasse. Sein letztes Album war wohl sehr schlecht. Und ja, so will ich ja nicht enden. Ich will nicht so sein wie eine Flamme, die nur kurz brennt und dann aus wieder erlischt. Oder Eminem auch seinen letzten Album, ne? Nicht gerade von, ja, von, ja. Aber generell, vielleicht ist der Rap generell in der Sackgasse und ich kann ihm einen neuen Impuls geben, ich weiß nicht. Aber gut, aber dazu brauche ich halt noch Zeit. Ich will jetzt auch erstmal auf Deutsch mich freireden, genau. Und Rap ist aber eher schon ein englisches Ding, wobei er auch Gedichte rein auf Deutsch nice klingen. Aber jetzt, Und ich schreibe kein Werk wirklich zu Ende, weil ich auch das verhindern will, entdeckt zu werden, weil ich lasse es so halb vollendet, so dass man schon fühlt, ja, da ist was irgendwie, aber gut, könnte man jetzt halt noch ein bisschen straffen und eine Linie durchziehen, sodass ja, es einfach irgendwie eine Schlüssigkeit drin ergibt, die Handlung irgendwie irgendwo abgestimmt ist oder irgendwas, was auch immer, aber jedenfalls. Ich fühle, nee, sobald ich das machen würde, dann wäre es ja auch zu verlockend zu sagen, ach, jetzt will ich auch wirklich publizieren. Aber nein, ich lasse das so hocken auf meiner Festplatte und fühle, das ist genau das Richtige für jetzt, für diese Zeit jetzt. Ich will mich weiterbilden, ich muss weiter wachsen, evolutionieren als Künstler und da bin ich noch lange nicht am Ende der Fahnenstange. Und das ist mein Gelände, ich kann doch jetzt nicht irgendwie das alles schon der Welt zeigen. Nein, nein, nein. Das kommt dann am Ende, wenn ich fertig bin. Und so hatte ich letztes Jahr schon ein Werk begonnen, da ging es dann viel um die Supermarktarbeiterin Lara. Und dann war das irgendwann zu Ende, das war so ein Prosawerk und dann war im Frühling und da, genau, fing ich dann Neues an für sie, das war dann mehr mit Gedichten, weil da verliebte ich mich in eine andere Frau und schrieb für sie spanische Gedichte und dachte dann, aber nein, das kann doch nicht sein, ich muss doch auch für Lara und schrieb dann deutsche Gedichte und dann ging das so weiter und das schrieb ich jetzt seit dem Ort, darauf bin ich eigentlich stolz, weil dieses Werk Arbeiter und Kommunisten heißt es, weil ich darin schon so lange schreibe und so kontinuierlich. Aber genau, das ist schon so weit und auch dieses Liberalismus, was ich im Winter schrieb, wo auch Lara eigentlich als Hauptfigur drinsteckt. Und ja, ich habe sie da entdeckt im Supermarkt und denke, ah, sie ist eine unglaubliche Ressource für mich, ein Schatz, einfach im Sinne von einem Rohstoff, den kann ich so weit bearbeiten. Sie ist meine Muse. Und wie Lila, aber das war irgendwie anders mit Lila. Wir kannten uns schon vor und das war schon so eine beginnende Freundschaft. Aber mit Lara ist es einfach nur so eine Beziehung zwischen Kunde und Arbeiterin. Und ja, vielleicht noch Muse und Künstler, aber vielleicht in der Zukunft kann es noch höher gehen oder eben finster werden, weil es in der Liebe ja auch oft wehtut und man sich dunkel fühlt. Aber ich fühle so, ja, da kann was gehen, privat und so, aber für mich ist am wichtigsten jetzt erstmal meine Kunst und das ist keine Geringschätzung der Liebe, sondern einfach realistisch, dass ich nur weiß, ich kann ja auch nur richtig lieben, wenn ich in meiner Kunst mich richtig verorte und wenn ich da fühle, ich bin genau am Abliefern, an dem Punkt, wo ich hin will mit meiner Kunst. Und dann bin ich einfach glücklich, weiß ich, und dann wird dem Glück mit Lara auch nichts mehr im Weg stehen, das weiß ich. Und in dem Sinne will ich es einfach geschehen lassen und einfach mich treiben lassen und fühle, genau, diesen neuen Text jetzt mit Du bist nur eine Arbeiterin, das war gut, das war jetzt dann schon der nächste. Die nächste Iteration, nämlich nachdem ich erst das Prosawerk Liberalismus schrieb, für sie oder hauptsächlich für sie, wobei es um vieles geht, aber sie ist so der Fixpunkt, um den sich's dreht. Und das war Liberalismus, danach kam reine Poesie mit Arbeiter und Kommunisten und jetzt die Fusion zwischen Poesie und Prosa, so ein Fließtext, aber mit Reim drin, das ist geil und dieser Text wird jetzt wohl heißen, nur eine Arbeiterin. Und ja, das, was ich heute geschrieben habe, ist jetzt der zweite Tag. Das ist was, was ich mag, das macht mir schon Hoffnung. Und kommen wir aus dem Quark, ja? Mach doch, was rede ich hier? Lies weiter. Ja, du hast Angst, auch mal was arbeiten zu müssen, ne? Aber gut. Ich finde es einfach schön, wie Lara hier sagt, dass sie ihre Kollegen lieb hat oder dass sie sich gern mit denen umgibt und nicht mit solchen dreckigen Softwarearbeitern. Ja, über die weiß man ja. Und ich finde, das ist auch so eine Diskriminierung, das ist auch wichtig, das zur Sprache zu bringen, dass das so ein ja, schlabbriges Image hat, diese Softwarearbeit, und dass man sagt, ach, die arbeiten ja nur nachts und ja, und die kiffen alle und was auch immer. Aber nee, sag ich, so sind nicht alle, auch wenn ich vielleicht so bin, vielleicht auf mich die Stereotype zutreffen. Und mein Kollege aber zum Beispiel, der kifft gar nicht so viel. Und generell, ja. Aber doch, ich glaube schon, dass meine Kollegen kiffen. Ah, es ist was, ne? Mit den Zeilen, mit dem Code schreiben. Manchmal kommen man auch Ideen. Das einmal im Studium habe ich was programmiert und habe dann gekifft. Und dann kam mir eine neue Idee. Aber gut, seitdem habe ich das nicht mehr probiert. Warum auch nicht? Das ist dann zum Entspannen, wenn der Arbeitstag vorbei ist. Aber jetzt weiter im Text. Nicht mit so luftig kussen. Simon nun wieder mit seiner Gegenrede. Du kannst nichts, machst nichts. Mit dir ist nichts anzufangen, Lara. Und oft war ich schon so enerviert und hatte die Schnauze endgültig voll von dir und deiner Schnauze, als ich dich mal wieder sah beim Einkaufen im Supermarkt und dachte mir so, ja, diese andere Arbeiterin, deine Kollegin, vielleicht wäre die ja eher mein Fall. Die sollte ich mal abchecken. Schließlich sieht sie ja unbestritten ganz nice aus. Also die eine Blonde, hui, die bringt meine Lenden in Fahrt. Das klingt nicht so nice, das finden die Reime, oder? Ah, was ist da los? Aber dann wurde mir klar, gut, das ist wieder ein Reim, ne? Weiter im Text. Die ist ja genauso doof wie Lara. Genauso anständig, wie du dich ausdrückst. Bodenständig, grotesk angepasst, konformistisch, langweilig, zum Abwinken, gähnen und sich totschießen. Ja, das denke ich, wenn ich euch sehe. Ich könnte mich totschießen, dass es solche Arbeiterinnen gibt, die keinen Schritt wagen, keinen Muck sagen, die mich nicht grüßen und mir Hallo sagen. Nie ein freundliches Wort von euch, nie ein Zeichen, ihr habt mich gesehen. Ihr seid dumme Göhren. Was bildet ihr euch ein? Dass irgendwann der Prinz eingeritten käme, der euch alles abnimmt, tausend Schritte auf euch zumacht, euch tausend Fragen stellt, in dessen Arme ihr nur noch zu fallen braucht, der alles für euch übernehmen wird, euch in den Arm nehmen, euch vorschlagen, sich zu küssen, in den Urlaub zu fahren oder das Urlaubsappartement buchen wird. Wie könnt ihr nur so apathisch sein? Ihr lasst alles geschehen, lasst im Supermarkt die hübschen, attraktiven, tugendreichen Kunden einfach stehen, ohne auf die Idee zu kommen, sie anzusprechen, in ein Gespräch zu verwickeln, um sie letztlich in eure Leben zu wickeln, euch mit euren Beinen um unsere Hüften zu wickeln. Nein, also, wenn euch das gar nicht wichtig ist, ja, dann gut. Gehe ich halt wieder weiter. Tschüss. Ah, dieser Text gefällt mir jetzt nicht so. Ich war da heute Morgen nicht in der besten Form, wo ich da in der Bahn fuhr, schrieb ich das. Aber gut, dann schrieb ich hier den nächsten Abschnitt in der Arbeitspause. Das ist ja wohl erlaubt, ne? Das eine Pause zu machen. Lara wiederum. Also du, Simon, ich fasse es nicht, wie tief man sinken kann. Du schlägst dem Fass den Boden aus, reißt das Niveau nach unten hin auf, setzt es stetig herab, noch und nöcher, mit all den giftigen Pfeilen aus deinem Köcher. Aber na warte, dir will ich was Gesalzenes zurückpfeffern. Seit Jahr und Tag kommst du in den Supermarkt und schaust mich an. Denkst dir wahrscheinlich, bei der Lara käme ich mal gern dran. Oh ja, wie das wohl wär, ließe sie mich ran. Aber nichts da, was fällt dir ein, du Dreckschwein? Ich bestimme immer noch selbst, welchen Mann ich mir erwähle. Und wer bei mir drankommen will und mich lieben will, der muss sich schon sehr reinhängen. Der muss mir wieder und wieder bezeigen, dass er es ernst meint. Dass er es nicht nur kurz und aus einer Laune auf mich abgesehen hat. Und du, zugegeben, trotz deiner gelben Zähne, deinem dümmlichen Gesicht, deinem affektierten Grinsen und allem. Alledem, du bist ja trotzdem noch einigermaßen attraktiv. Ja, du könntest mir schmecken, so dass ich zumindest erwäge, wie es wäre, wenn ich mit dir schlief. Aber dazu müsstest du halt wenigstens mal den ersten Schritt machen, an mich herankommen, mir etwas sagen, damit deine Worte an meinen Ohren anlangen und ich abwägen kann, was ich darauf antworte. Aber nicht mal so weit kommst du ja. Unter dieser Mindestanforderung fällst du jedes Mal hindurch. Du bist so peinlich. Wie du da in den Supermarkt kommst, die Einkaufstasche unterm Arm und in deinem Blick das Verlangen. Ja, das ist gut. Wahrscheinlich denkst du dir, heute ist der Tag, heute spreche ich sie an. Aber kaum kommst du zu mir heran, dort wo ich stehe oder sitze und arbeite, da wirst du total angespannt, verkrampfst, blickst zu Boden und bist gleich weitergestampft. Du bist wie ein kleines, trotzköpfiges Kind, das auf den Boden stampft. Ja, wo willst du denn hin? Siehst du nicht, ich stehe hier, warte auf dich, bin gespannt darauf, dass du endlich zu mir sprichst, aber nein, das gibt es ja nicht. Tja, Simon, dann sei es so. Bist du halt kein ganzer Mann. Da habe ich mich wohl in dir geirrt und vertan. Hab mich verguckt, zugegeben, hab oft zu dir hingeguckt, dachte, damit ließest du dich bewegen, dich endlich zu regen. Zu regen. Aber nichts, nein, nada, niente. So sind die Männer von heute wohl, besonders jene piekfeinen, überheblichen, hochnäsigen Softwarearbeiter, wie du's einer bist, mein Kleiner. Ja, Simon, du kleiner Bube, ich hab dich falsch eingeschätzt, dachte, du hättest ein Herz und ein warmes Gemüt, aber nein, jetzt hast du's verscherzt. Ich nehm lieber Vorlieb mit einem hübschen, feschen, anständigen Arbeiter hier. Ein Kollege von mir. Oh ja, mit dem gebe ich mich lieber ab als mit dir. Diese Kollegen hier sind ordentlich, freundlich und nicht so maulfaul wie du. Denn du bist scheußlich, greulich und ein Frauenverächter noch dazu. Ja, leugne nicht, genau du, dich meine ich, du ungeheures Schwein, du dumme Bazille. Dich ließ ich nicht mal rein, herauf oder hinein in meine Rille. Noch nicht mal, wenn wir die letzten beiden Menschen und Überlebenden der Spezies wären. Oh nein, kauf lieber woanders ein. Schau dort, ob du findest ein Mädchen, das wird dein, dass ich nicht zu schade ist, deine albernen Launen und kindischen Trotzphasen mitzumachen. Nun, Lara, wohl gesprochen, zugegeben, das wagte ich gar nicht zu hoffen. Auch du könntest mir was geben. Du könntest zu mir stehen auf gleicher Ebene, einander zugewendet und alle Differenzen eingeebnet. Und woran ich da so dachte, war, dies Netz zu weben, jenes, was uns zusammenhielte, wie in der Mauer der Spachtel. Okay. Ja, das ist... Sagt ihr noch, wie kann man das besser formulieren? Der Spachtel... Also ich habe halt aufgepasst in der Schule des Lebens, während du geschnarcht und geschlafen hast. Jetzt findest du dich hier im Supermarkt wieder und denkst dir, ist das bieder. Hätte ich mal was Richtiges gelernt, was Ordentliches, wobei eine Menge Kohle abfällt. Tja, das weiß doch jeder. Kohle, Aschi, Gummi, Cash, das ist es, was zuletzt uns alle bewegt, anregt, zersägt und zersetzt. Wogegen man anlebt, was immer wieder neu draufsetzt. Zumindest wenn man sparsam ist und ein gutes Einkommen hat, das einem erlaubt, was zur Seite zu legen. Was bei dir wohl nicht der Fall ist. Darum brauchst du ja mich. Hier bin ich zugegen. Nun, Lara, erlöse mich, zugegeben, ich kann nicht reden. Es ist mir ein Gräuel, fürchterlich. Ich denke dann, ich betrüge, das ist ja widerlich. Denn es ist so einfach, ich ziehe meine Pflüge, diese Zeilen, die ich kreiere mit den Ideen, die ich dabei habe. Und das ist wie ein Zauber, wie von Hexenhand getrieben, füllen die Seiten sich, bis sie alle schön voll da liegen. Drum sage ich's dir gleich, im Supermarkt, da schweige ich. Da ist schließlich dein Terror, Lara, du kennst dich aus und vor allem du als Frau, du bist geboren zum Reden. Ich hab da nur zu schweigen und dir stumm zu bezeigen. Ja, ich will dich, bitte, ich würd mich dir geben. Mich mit dir auf eine Wiese legen, wird dir alles erzählen, die Sterne betrachten oder den Himmel, den hellen, wird so lang neue Gedichte aufstellen, bis deine Augen glänzen und sich erhellen. O Lara, blick mich an, verschling mich, ich dank dir, ich bin nicht, wenn ich nicht bei dir bin, an deiner Seite oder wenigstens da, wo ich weiß, dass du arbeitest so fleißig. Gut, ich glaube, das reicht jetzt erstmal. Ich habe noch ein bisschen weiter geschrieben, aber das wird ja zu lieblich hier, da fehlt die Aggression, ja. Und Lara, sie steigt dann schon auch gleich darauf ein und antwortet im gleichen Ton. Aber ich hätte lieber noch ein bisschen mehr Aggression. Aber gut, das kann es heute wohl nicht sein. Und dann sage ich doch schon einfach Adieu und Tschüss und sage, hey, komm, ich habe da noch was offen. Wurde mir gerade gleich, ich habe vorhin noch einen Podcast im Gehen angefangen, als ich von der Arbeit rausging und dann nach Haus ging. Und den will ich gleich weitermachen, ne? Da wurde ich unterbrochen. Oder habe mich zurückgehalten, dachte ja, jetzt die Kräfte sparen und wieder aufladen, ein bisschen still sein und sich fragen. Aber gut, ich glaube, das war's hier. Ich war heute nicht so in Form wie gestern oder generell, was auch immer. Also es waren jetzt alles komische Folgen. Ich habe zu viel gekifft letzten Mittwoch, als ich diese lila Folge gemacht habe. Da habe ich so gespürt, als ich bei der Friseurin war. Und das hatte aber auch alles seinen Sinn, habe ich das Gefühl. Dieses Kiffen, das ist auch was, wo man sich eine Mauer aufstellt gegen diese Welt. Und manchmal braucht man es einfach so, um irgendwas zu sehen, was man sonst nicht sehen würde mit klarem Kopf. Und so war es da, glaubt, diese lila Sache. Ich wollte den Podcast löschen, das hat alles stattgefunden. In meinem Kopf, meine ich, waberte das schon durch meinen Kopf die letzten Wochen. Aber ich konnte es nicht so ausdrücken als durch diese Folge. Und dann sei es einfach so, ist ja egal, was und wie ich wollte. Ich bin einfach froh darüber, wie es abgelaufen ist. Die Geschichte und alles mit Lila und alles. Es ist gut so, ja, es ist nichts Schlechtes. Und selbst wenn was Schlechtes ist, wozu wollte ich denn immer nur das Gute aus dem Leben und immer nur das, wo ich sage, ah, es tutet. Es ist dieses Bourgeoise, ne, das Verlangen nach dem Idealen. Und nein, das gibt's aber gar nicht. Und ja, es gibt eben das Materielle und mit dem kann man vorlieb nehmen. Und das ist immer noch ganz schön helle, wenn man es nur weiß, zu schätzen und zu würdigen. Man kann nicht alles festhalten und alles kriegen. Man muss manches auch lassen liegen und vorbeiziehen lassen. Und dann kommt, scheißegal, es gibt tausend Sachen und ich kann sie jeden Tag neu nehmen, neue Gedanken, Ideen weben und spinnen oder neue Arbeiten beginnen. Aber es geht nur darum, ja, ich kann das tun, ich kann das tun. Ja, und ich kann aber genau, wenn ich auch nur eins dieser Dinge tun will, dann muss ich mich ganz genau darauf konzentrieren und muss dafür auch so ein Trade-off eingehen. Was wäre das deutsche Wort dafür? Ja, ein Tauschhandel. Muss dafür die bittere Pille schlucken. An einer anderen Stelle eben was zu verpassen, ne? Wenn ich eine Sache gut tun will, dann kann ich die tausend Sachen verpassen, aber das lohnt sich halt für die eine. Und so auch in der Liebe meine ich, es ist nicht diese oder jene Person besser oder so viel passender zu mir als die andere, Lila oder Manita oder Lara. Es geht einfach nur darum zu sagen, das ist jetzt mal die eine. Und das hat nichts mit Polyamorie oder Monoamorie zu tun. Natürlich ist es für mich die Polyamorie, aber es ist eben trotzdem die eine Person, die man liebt, im einen Moment, der man sich hingibt, zu der man hingeht und einen Plan fasst, wie es denn nun steht, was man da anfasst oder wo man ansteht. Genau. Lasst euch das durch den Kopf gehen. Und damit sage ich ciao, ciao, auf Wiederhören oder sehen. Je nachdem.